Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen. Wir sind in Hollywood und sehen, wie der Nahostkrieg auch dort spaltet. Dann bauen wir mit Markus Lüpertz Kirchenfenster ein. Wir schauen uns die erste eigene Kollektion einer Kultdesignerin an. Wir lassen uns von der Kraft eines außergewöhnlichen Bildes aus der Renaissance mitnehmen. Und wir erinnern natürlich an einen der lässigsten und leisesten und beeindruckendsten Schauspieler Deutschlands, nämlich Elmar Wepper. Die Regisseurin Doris Dörrie hat mit ihm Kirschblüten Hanami gedreht und heute nochmal bei uns von ihm geschwärmt.
Ich habe das als wahnsinniges Geschenk empfunden, mit ihm durch Japan zu fahren und ihm dabei zuzuschauen, wie er diesen Rudi Angermeier verkörpert hat. Er ist versunken in die Figur und hat dann die Figur sprechen lassen oder agieren lassen. Und das hat er mit wahnsinnig wenig sichtbarem Aufwand getan, sicherlich mit großem seelischem Aufwand, aber mit welcher Grandezza er dann auch das gemacht hat, mit welcher Lässigkeit und mit welcher Hingabe. Das hat mich ganz, ganz tief beeindruckt und deshalb bin ich heute auch sehr, sehr traurig.
Lässig, leise und mit Herze wird er beschrieben. Elmar Wepper, der Schauspieler, bekannt geworden mit Rollen in Fernsehserien wie Polizeiinspektion 1, Der Kommissar und Der Alte, aber natürlich auch mit seiner Hauptrolle im Kino Kirschblüten Hanami, wo er einen unheilbar Kranken spielt, der nach dem Tod seiner Frau nach Japan reist, um dort deren versäumtes Leben nachzuholen. Er ist gestorben, Elmar Wepper, mit 79 Jahren. Und rückblickend auf sein Schauspielerleben hat er mal dies gesagt.
Es war ja im guten Sinne alles im Lot. Es war gut so, wie es war.
Fragen wir seine Kollegin Michaela May. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war er für ein Mensch?
Der Elmar war ein besonders wertvoller Mensch, denn er war ein feiner, ein leiser, kein lauter Trommler. Er hatte eine unheimlich gute Seele und immer sehr bescheiden, hat seine Erfolge auch nie nach außen gekehrt. Er war eben ein sehr sensibler und feiner Mensch.
Wie haben Sie ihn selber erlebt? Was war das für eine Beziehung? War das eine Freundschaft? War das einfach Kollegialität? Ja. Was war das?
Ich habe ihn sehr früh schon kennengelernt. 1972 haben wir einen Film gedreht, Die Leute von Feichtenreuth im Bayerischen Wald. Und da hat mir auch schon gefallen, dass er gar nicht so ein Hau drauf ist und eigentlich sehr zurückgezogen und habe mich fast ein bisschen verliebt in ihn. Aber er hatte eine tolle Freundin, also ich habe mich dann zurückgezogen und vielleicht dadurch entstand dann auch so eine wirklich durchgehende Freundschaft oder eine Beziehung. Wir haben sehr viel miteinander gedreht an Filmen, dann Das Hintertür zum Paradies, eine Serie für RTL, Unsere Schule ist die Beste, Hochzeit zu viert in Amsterdam. Ja, mir fallen so viele Sachen ein, auch Polizeiinspektion, die er gedreht hat, habe ich mitgespielt. Und ich glaube, er war als Partner, war bestimmt in 6, 7, 8 Filmen mein Partner und eben in dieser unglaublichen Einfühlsamkeit und Sensibilität als Schauspieler und auch als Mensch und Kollege so liebenswert. Hm. Er hat nie auf den Tisch gehauen. Der wusste, was er wollte. Er war jetzt kein Weichei, aber er war nie einer, der Zoff gemacht hat oder der groß Wind gemacht hat, wenn er einen großen Erfolg hatte. Der blieb immer bei sich, immer am Boden. Und das war das Tolle, dass er so ein bodenständiger, bescheidener und trotzdem so tiefer Mensch war.
Ja, und diese Bescheidenheit hat sich ja lange gehalten. Also viele, die jetzt ihn aus dem Fernsehen nicht so kannten, haben ihn erst sehr spät dann im Kino kennengelernt, nämlich 2008 mit Kirschblüten Hanami von Doris Dörrie.
Ja.
Wie ist das zu erklären, dass er so spät sozusagen auch im Kino oder in anderen Medien so bekannt wurde?
Angebot und Nachfrage. Wer hat eben so spät erst sowas angeboten bekommen? Die Doris Dörrie hat ihm erst da einen Kinofilm angeboten. Er hat bis dahin immer nur seine Stimme den amerikanischen Schauspielern geliehen im Kino. Aber er hatte schon wahnsinnig viel gedreht. Er hat ja Kommissar und schon ganz früh. Aber jetzt sagen wir mal, die jüngere Generation kennt ihn natürlich dadurch erst aus dem Kino. Mhm. Aber war schon lange bekannt. Nie so wie sein Bruder, aber der Fritz ist eben ein ganz anderer Mensch, der viel weiter nach außen geht und noch viel komödiantischere Dinge gemacht hat, im Gegensatz zum Elmar, der ja immer auch ernste Stoffe und tiefgehende Stoffe gedreht hat.
Das Bemerkenswerte ist ja auch, der bayerische Dialekt ist ja relativ stark und den hat er ja auch immer wieder hören lassen in bestimmten Rollen und dann konnte er ihn einfach wegschalten. Das können Sie ja auch, Frau May, wenn es sein muss.
Ja, das lernen wir mit den Jahren, wenn Bayerisch nicht gefragt wird. Aber wenn es gefragt wird, wie zum Beispiel bei Irgendwie und Sowieso, das ja in Bayern zumindest immer noch eine Kultserie ist, dann hat es auch ganz tiefe Wurzeln. Und das hat so was unheimlich Echtes und Unverbiegbares irgendwie. Das kommt so von ganz innen raus.
Das ist auch was Erdiges Bayerisch irgendwie, oder?
Was Erdiges.
Hat ihn das auch geprägt, dieses Bayerische? Also war das wichtig für ihn?
Das war er halt. Das steckte in ihm, wie in uns Bayern das steckt. Oder in jedem Dialekt, den einer spricht, wenn man den Dialekt spricht, dann ist man eben am meisten bei sich. Er ist ja in Augsburg geboren, aber dann auch in München in die Schule gegangen. Also dieses Münchnerisch, dieses feine Bayerisch, das hat er wirklich toll gesprochen. Er hatte überhaupt eine wunderbare Stimme auch. Hat ja auch eben viel synchronisiert.
Vielleicht haben Sie sich in die damals auch verliebt, Anfang der 70er. War das auch die Stimme?
Mit Sicherheit, ja. Aber was wirklich toll daraus gewachsen ist, ist, dass wir jetzt seit 2019 kam er auf mich zu und sagte, er möchte ein Charity-Projekt mit unterstützen, ob ich es mit ihm zusammen mache. Er möchte es nicht alleine machen. Redler, das heißt rückwärts gelesen Alter. Redler e.V., das ist ein Verein, um Senioren aus der Einsamkeit zu holen. Und ich habe schon 3 Charity-Projekte, die mich sehr einnehmen. Aber als Elmar mich fragte und mir sagte, schau, jetzt, das ist jetzt unser Alter, wir müssen nicht nur was für Kinder tun, wir müssen auch schauen für Menschen in unserem Alter, dann hat er mich gleich gehabt. Und so haben wir dann zur Corona-Zeit, da kam dann Corona kurz nach der Gründung des Vereins, haben wir erstmal Telefonengel gesucht. Wir suchen also Paten, die sich mit Senioren beschäftigen und immer ein Seniorenpaten, der sich dann um den Menschen kümmert, wenn Angehörige verstorben sind oder Freunde weg sind. Es gibt so viel Einsamkeit im Alter und jetzt nach Corona, zuerst war es nur Telefonengelgespräche, so nannten wir das, dass die Leute dann angerufen haben. Aber jetzt kann man die auch besuchen und mit ihnen was unternehmen. Und solche Unternehmungen hat Elmar erst gerade vor 2 Wochen gemacht. Da wurde einer seiner Filme gespielt und dann kamen die Senioren, haben es angeschaut, haben sich mit ihm unterhalten. Er hat eine Autogrammstunde gegeben. Es ist so mitten raus und das ist das, was einen so sprachlos macht und auch so besonders betroffen und dass man eigentlich gar nicht viel sagen kann.
Jetzt geht er nicht mehr ran an die Telefonnummer, wenn Sie ihn anrufen.
Nee, jetzt geht er nicht mehr ran. Aber hoffentlich schaut er von oben irgendwo. Hoffentlich. Er ist auf jeden Fall in mir drin. Und ich schätze ihn so ungemein als Mensch und als Kollegen und auch als Freund. Und da gibt es nicht so viele in unserer Branche, die so einen Charakter haben, wie er das hatte. Diese Egomanie, die es in der Schauspielerei gibt, die hatte er so gar nicht. Er war auch bei seinen ganz großen Erfolgen, dann mit dem Filmpreis und so weiter. Elmar blieb immer er selber und immer auf dem Boden und immer mit einem leichten Lächeln. Und wenn er erzählt hat von seiner Frau, von seinem Hund, vom Golfspielen, mittendrin einen Golfschläger genommen und wieder einen Schwung gemacht in die Luft, einen imaginären, beim Drehen oft zwischendurch. Oder er hat dann gesagt, jetzt muss er schnell mit seiner Frau telefonieren wegen dem Essen. Die muss einkaufen. Er hat ja immer wirklich sehr gut gekocht und er hat sehr viel Wert aufs Essen gelegt. Oder mir vom Fliegenfischen erzählt hat, wie er seine Fliegen faltet. Das hat er auch mit großer Passion lange gemacht. Oder Golf gespielt eben. Das war ihm alles wichtiger als die große Präsenz in der Öffentlichkeit bei diversen Veranstaltungen. Er hat sich da sehr selten gezeigt, weil ihm das Privatleben einfach wertvoller war.
Das sagt die Schauspielerin Michaela May, die Elmar Wepper gut kannte, mit ihm viel zusammengearbeitet hat, mit ihm befreundet war. Der Schauspieler ist jetzt im Alter von 79 Jahren gestorben. Frau May, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne, gerne. Das war ich dem Elmar schuldig.
Der Krieg in Nahost betrifft auch das deutsche Kulturleben, das darum ringt, eine Haltung zu entwickeln. Das hat uns schon beschäftigt in den letzten Tagen. Aber das ist auch ein Thema im deutlich internationaleren Hollywood. Wie Haltung zeigen, wie den richtigen Ton, die richtigen Worte finden in dieser Lage. Katharina Wilhelm hat sich umgehört.
Viele offene Briefe werden gerade in Hollywood geschrieben. Zum Beispiel mit dem Titel No Hostage Left Behind, zu Deutsch keine Geisel zurücklassen. Hinter dem Brief stehen hunderte Hollywood-Prominente, wie zum Beispiel Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Gal Gadot oder Chris Rock. Darin dankten sie einerseits US-Präsident Joe Biden für die Unterstützung Israels im Krieg gegen die Hamas. Und sie forderten, dass sich die USA für die Freilassung der Geiseln aller Nationalitäten einsetzt. In dem Brief heißt es:
Wir alle wollen dasselbe. Freiheit für Israelis und Palästinenser, um Seite an Seite in Frieden zu leben. Freiheit von der brutalen Gewalt, die von der Hamas verbreitet wird. Und am dringendsten in diesem Moment Freiheit für die Geiseln.
Tage zuvor hatten sich 55 Promis aus der Film- und Fernsehwelt in einem anderen Brief für einen Waffenstillstand ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern gehörten beispielsweise Joaquin Phoenix, Jon Stewart oder Susan Sarandon. Sie sind alle als laute politische Stimmen in Hollywood bekannt. Die Solidarisierung mit Israel hat eine lange Tradition in der Filmszene in den USA. Die Gründung Israels im Jahr 1948 wurde in der Konzertstätte Hollywood Bowl gefeiert, genauso wie der Sieg im Sechstagekrieg von 1967. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler mit jüdischen Wurzeln hatten schnell auf den brutalen Angriff der Hamas reagiert und die Gewalt verurteilt, wie beispielsweise die in Israel geborene Natalie Portman. Ihr Herz sei gebrochen, schrieb sie auf X, ehemals Twitter.
Kinder, Frauen und ältere Menschen wurden ermordet und aus ihren Häusern entführt. Ich bin entsetzt über diese barbarischen Taten.
Doch es gibt auch andere Stimmen oder lautes Schweigen. Die Drehbuchautorengewerkschaft WGA, die bis vor kurzem noch im Streik war, veröffentlichte zunächst kein Statement. Einige Gewerkschaftsmitglieder, wie zum Beispiel die Autorin der Serie The Marvelous Mrs. Maisel, Amy Sherman-Palladino oder der Drehbuchautor Eric Roth, warfen der Gewerkschaft daraufhin vor, die einzige Hollywood-Gewerkschaft zu sein, die schweigt. Obwohl sich die WGA zuvor schon zu Bewegungen wie zum Beispiel MeToo oder Black Lives Matter geäußert hatte. Personelle Konsequenzen hatte ein Posting einer der Top-Talent-Agentinnen in Hollywood. Maha Dakhil, die für die Agentur CAA unter anderem Tom Cruise, Reese Witherspoon oder Natalie Portman vertritt, schrieb über die Angriffe von Israel auf Gaza, dass dies, Zitat, ein Genozid sei. Dakhil wurde daraufhin antisemitische Sprache vorgeworfen. Sie musste von ihrem Führungsposten zurücktreten. Der Drehbuchautor Aaron Sorkin verließ aus Protest gegen Dakhil die Agentur. Schauspielerin Angelina Jolie, die bis vor kurzem Sondergesandte für das UN-Flüchtlingshilfswerk war, versuchte es auf Social Media ausgewogen zu formulieren. Sie verurteilte den Angriff der Hamas aufs Schärfste, kritisierte aber auch Israel.
Dies kann jedoch nicht den Verlust unschuldiger Leben durch die Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza rechtfertigen, die nirgends hin kann, keinen Zugang zu Essen oder Wasser hat, keine Möglichkeit der Evakuierung und noch nicht einmal das grundlegende Menschenrecht, eine Grenze zu überqueren, um dort Zuflucht zu finden.
Der Post erntete zwar Zuspruch, aber auch Kritik. Jolie wurde einerseits Antisemitismus vorgeworfen, andererseits gab es aber auch harsche Kritik von Menschen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren. Die Band U2 versuchte es indes mit Musik. Sie widmete bei ihrer Show in Las Vegas ihr Lied Pride den Opfern des Anschlags der Hamas. Sänger Bono änderte dafür extra den Liedtext um und datierte die erste Zeile auf den 7. Oktober, der Tag des Hamas-Angriffs.
Early morning, October 7, as the sun is rising in the desert sky. Stars of David, they took your life.
Wie der Nahostkrieg den Kulturbetrieb in den USA prägt, darüber war das Katharina Wilhelm. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und jetzt geht es uns um eine Frau, die die Modewelt geprägt hat, wie kaum eine zweite, mit ihren edlen, minimalistischen Entwürfen, mit ihren sehr coolen Schnitten und den gedeckten Farben. Sie hat zum Beispiel beige wieder salonfähig gemacht. Die Designerin Phoebe Philo und die Marke Celine wäre ohne sie gar nicht denkbar gewesen. Dann zog sie sich lange zurück von Celine und nun dürfen ihre Fans aufatmen, denn sie ist wieder da, Phoebe Philo, mit eigener Marke unter eigenem Namen. Modekritikerin Diana Weiß ist im Studio. Schönen guten Abend.
Hallo.
Schauen wir uns doch mal die neue Kollektion an, diese erste ganz eigene Kollektion von Phoebe Philo. Wie sieht die aus?
eigentlich sehr klassisch, muss man sagen. Also es ist ja noch nicht alles erhältlich. Es war ja so der erste Drop, der jetzt eben gefeiert wurde. Es waren ein paar Teile und es waren dabei so Buntfaltenhosen, viel so Oversize, Pullover, Hemden, Sakkos, alles eher klassisch, alles eher weit geschnitten. Es gab Mäntel, es gab Schuhe, Pumps und Loafer, es gab auch Taschen, so übergroße Tote-Bag-Taschen. Es gab so ein paar Keypieces, die wirklich sehr auffällig waren, so Kleider mit Fransensäumen und dann gab es einen ganz auffälligen Mantel aus so gekämmter Wolle. Aber das meiste ist doch recht schlicht und zurückhaltend und insgesamt keine große Überraschung. Also es ist das, was ihre Fans auch erwartet haben.
Was sind das für Farben?
Gedeckte Farben, also weiß, grau, beige, dunkelblau.
Und die Stoffe?
Ja, eben diese gekämmte Wolle ist vielleicht so das Auffälligste. Das sieht so
Was heißt gekämmte Wolle?
Wie kann man das nennen? Nein, das ist so ausgekämmt. Das heißt, es sieht so ein bisschen aus wie Flocati eigentlich. Das ist so ein Mantel, der ist auch in so einem Wollweißton, also wie so ein Flocati-Mantel. Es ist aber von der Qualität her viel weicher, wenn man es anfasst. Also nicht ne, so ein schwerer Pelz, sondern eben so eine Wolle, die dann eben so wirklich mit so einem Kamm ausgekämmt wird und dann wird sie eben so, ja, hat dann so eine andere Haptik einfach. Und da gibt es auch so eine passende Hose dazu, die ist vielleicht auch eins der außergewöhnlichsten Teile. Und das Ganze ist dann noch bestickt.
Was sind das für Schnitte eigentlich? Sie haben von Oversize gesprochen. Mhm. Ist sicherlich nicht alles Oversize, ist alles sozusagen auch andere Schnitte. Was sind das für Konturen?
Ja, also es ist ja so, das wofür Phoebe Philo auch steht, sind vielleicht klassische Dinge, die so ein bisschen so einen Twist haben. Also diese Kleider zum Beispiel, die ich angesprochen habe, die haben so unregelmäßige Säume. Das macht es dann so ein bisschen aufregend. Oder es sind eben so kleine Details, die dran sind, dass die Dinge sehr, sehr schlicht und klassisch wirken auf den ersten Blick und dann eben entweder durch die Haptik der Stoffe oder durch so kleine Details im Schnitt eben doch noch so einen eigenen Glamour entwickeln.
Überzeugt Sie das?
Ja, durchaus. Also wie gesagt, das war das, was zu erwarten war. Was eher schwierig ist, sind halt die Preise. Also weil die Sachen sind unglaublich teuer. Also es ist wirklich sehr teuer.
In welchen Bereichen bewegen wir uns
da? Ja, also das teuerste von den neuen Sachen ist so ein Mantel. Das ist so ein zweireihiger Mantel aus Kaschmir. Also auch eigentlich sehr klassisch. Und der kostet 16.500 Dollar.
Wow.
Also es ist exorbitant teuer. Und eben die Tasche, also diese große Tote Bag, kostet 8.500 Dollar.
Extrem elitär, würde ich sagen.
Ist extrem teuer. Man kann aber auch durchaus schon so ein paar Loafer für 1.300 Dollar kaufen.
Das ist ja fast so ein Schnäppchen im Vergleich dazu.
Ja, also das ist dann so im Bereich wie halt andere Luxusbrands auch, mit denen man es vielleicht vergleichen kann. Bottega Veneta oder so etwas würde dann ungefähr ähnliche Preise auffallen. Aber es geht halt eher noch darüber hinaus. Also es ist eher noch teurer als so dieser wirklich High-Fashion-Luxusmarkt, in dem es dann erwartungsgemäß auch zu verorten ist.
Das heißt, es ist wirklich eine Kollektion, die für eine sehr, sehr ausgewählte, sehr, sehr zahlungskräftige Klientel gedacht ist?
Ja, also man fragt sich so ein bisschen, wer sich das überhaupt leisten kann oder wer auch bereit ist, so wahnsinnig viel Geld für etwas auszugeben, was ja eigentlich so ganz schlicht und klassisch erstmal daherkommt. Stichwort eben Quiet Luxury, was ja auch ein großes Thema war. Aber wie man dann sehen kann an dem Online-Shop, es sind halt viele Sachen schon ausverkauft. Also offensichtlich gibt es die Leute, die auch bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen.
Inwieweit schließt sie da an das, was sie früher für Celine gemacht hat?
Also ich denke schon, dass sie vom Stil her anschließt. Sie ist natürlich noch mal elitärer geworden. Das wird ihr auch vorgeworfen von einigen Leuten, ne? Dass das gar nichts Demokratisches mehr hat. Das ist auch eine Kritik, die Luxusmode insgesamt betrifft, dass man sagt, es wird einfach immer verrückter. Es sind wirklich Preise, die man sich nicht mal mehr leisten kann, wenn man Wert drauf legt und sagt, ich spare vielleicht auch darauf, um mir dann eben ein Stück leisten zu können. Das ist eben mit einem normalen Gehalt gar nicht mehr machbar. Es sind ja Preise irgendwie, ich weiß nicht, wo man sich auch ein Auto kaufen könnte oder ein Jahr lang die Miete bezahlen. Dafür wird sie kritisiert. Ansonsten glaube ich schon, also dass sie jetzt wieder da ist und halt in gewisser Weise so eine Lücke füllt, die sie hinterlassen hat, seitdem sie eben 2017 von Celine weggegangen ist.
Jetzt mal jenseits dieser wirklich exorbitanten Preise und auch, ich sag mal, der sozialen Debatte, die man da vielleicht führen sollte oder auch die Frage, ja, wie man da das zusammenbringt mit dieser Schlichtheit, die damit auch irgendwie zumindest ästhetisch einhergeht. Wie hat sie denn eigentlich, weil sie so offenbar eine Kultdesignerin geworden ist, wie hat sie denn eigentlich die Modebranche in den letzten 15, 20 Jahren geprägt? Also Celine haben wir schon erwähnt, das ist die Marke, die sie so stark geprägt hat. Was hat sie zu so einer Kultfigur gemacht eigentlich?
Ja, was glaube ich ganz wichtig ist, was man nicht vergessen darf, ist, dass Phoebe Philo eine eine von ganz wenigen Frauen ist, die tatsächlich so eine wichtige Position hat in der internationalen Fashionbranche. Es sind ja fast alles Männer, die sozusagen Kreativdirektoren von den großen Luxusmarken sind. Das ist ja auch eine Praxis, die sehr kritisiert wurde schon in den letzten Jahren. Warum werden denn immer wieder diese Männer da berufen auf diese gut dotierten Stellen? Pharrell Williams zum Beispiel, dann auch noch jemand, der gar keine Ausbildung hat in dem Bereich. Und ich glaube, es sind ja eben also ausschließlich Frauen. Sie macht ja eben nur Damenmode. Und diese Frauen fühlen sich halt von ihr wirklich verstanden auf eine andere Art, als dass diese Männer tun. Ich habe eine Kritik noch gelesen, wo eben gesagt wurde, ja, also männliche Designer entwerfen halt für den Male Gaze. Also die entwickeln halt Frauenfiguren, die halt sexy oder attraktiv aussehen, so für diesen männlichen Blick. Und Phoebe Philo hat halt für den Female Gaze entworfen. Also für Frauen. Frauen ziehen sich ja auch gerne für andere Frauen an. Und sie hat ihnen eben auch eine Erzählung geschenkt über sich selber.
Welche ist das genau?
Na, das sind eben Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Und das sind eben Kleider, für die man sich nicht extra einen Anlass suchen muss. So. Das ist eben wirklich das, was ein Bedürfnis erfüllt, was eben einerseits diese Tragbarkeit hat, auch so diese Idee so einer Capsule Wardrobe, ne, dass man eben investiert in so wichtige Pieces. Man kann die dann lange Zeit tragen, man kann die dann kombinieren und hat aber trotzdem so einen Glamour. Also es gibt immer wieder so diese kleinen lustigen Details oder so diese, ja, so etwas expressiveren Teile, die das Ganze dann so auflockern und halt einfach so eine ganz eigene Mischung haben. Und das lieben halt ihre Fans. Die nennen sich ja auch Philophiles. Und
Philophiles.
Und man sieht es auch daran, dass eben die Vintage Celine-Teile, also aus der Zeit, in der sie dort Kreativdirektorin war, extrem gut performen auf den Resale-Plattformen. Also sie hat da wirklich irgendeinen Nerv getroffen. Und ja, es ist schon wirklich Kult, muss man sagen.
Das heißt also, wenn man da, ich meine, wenn man überhaupt das Geld theoretisch hat, ich sag mal 1000 Euro für Schuhe oder vielleicht noch mehr für andere Kleidungsstücke, wenn man da jetzt investiert, ist es praktisch eine Art Investment, was man vielleicht zur Not in ein paar Jahren wieder, vielleicht sogar für noch mehr Geld auf den Vintage-Plattform wieder los wird?
Ja, also das kann durchaus ein Grund sein, dass es sich jetzt auch sehr gut verkauft, dass Leute eben denken, es ist ein Investment. Also der Resale-Markt spielt ja auch immer eine größere Rolle und da kann man sich relativ sicher sein. Das ist jetzt eben ihre allererste Kollektion nach eben 6 Jahren und ich glaube schon, dass Leute das auch als Investment kaufen oder davon ausgehen, sie können dann auch die Dinge jetzt schon ausverkauft sind, eben teurer dann weiterverkaufen.
Mir ist vorhin aufgefallen, dass Sie sehr stark davon gesprochen haben, dass Männer eben oft Chefdesigner sind, bei den großen Marken und den Modemarkt schon so lange bestimmt haben. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, gibt es schon ein paar Frauen, die auch eine wichtige Rolle spielen. Miuccia Prada zum Beispiel, Jill Sander war ja auch wichtig. Oder viele Stella McCartney. Es gibt ja schon auch so weibliche Namen,
ja, gut,
die wichtig
waren. Ja, gut, aber
so
viele andere fallen einem dann halt auch nicht mehr ein, als die, die Sie jetzt genannt haben. Jill Sander ist jetzt nicht mehr da, die ist jetzt weg vom Fenster. Die hätte vielleicht auch so eine ähnliche Rolle gehabt. Sie hat gesagt, sie hat die Frau irgendwie nochmal neu erfunden oder sie hat der Frau irgendwie so eine neue Bestimmung gegeben. Miuccia Prada auf jeden Fall ist vielleicht zum Gegenpol zu Phoebe Philo jemand, der halt ähnlich wichtig ist. Aber ansonsten wird es halt wirklich dünn, vor allem wenn man jetzt diesen Luxusmarkt betrachtet. Was sind denn die Labels, die irgendwie gut performen, die eben viel verkaufen, die sozusagen viel Geld verdienen? Wie werden die halt auch nachbesetzt? Und da gab es halt dann schon einige Frauen, wo man sich geärgert hat in den letzten Jahren, dass die sozusagen immer wieder übergangen wurden und man dann stattdessen eben auf so Stars oder so Leute gesetzt hat, die halt vielleicht viele Follower oder so auf Social Media mitbringen. Da wären wir jetzt wieder bei Pharrell Williams, obwohl der es ja gar nicht so schlecht gemacht hat, aber selbstverständlich hat er ja auch ein gutes Team um sich rum. Aber das sind dann eben diese Frauen, die auch eine Ausbildung haben, die in der zweiten Reihe stehen und die nicht das Gesicht des Labels sind.
Diana Weiß, die Modetheoretikerin, über die erste eigene Kollektion der Kultdesignerin Phoebe Philo, die schon gut verkauft wird, wie wir es gehört haben, ne? Und wo man ordentlich Geld hinlegen muss.
Oh ja.
Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Im Nahostkonflikt stellt sich das Staatstheater Cottbus klar gegen die Hamas und an die Seite Israels. Theater beanspruchten, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Darum sollten sie sich auch bemühen, ihr gerecht zu werden, sagte Intendant Merki im Deutschlandfunk Kultur. Das sei nicht immer einfach, aber sei eine Verantwortung.
In solchen Situationen schweigt die Mehrheit oft und es zeigt sich viel Unsicherheit und Angst, Unsicherheit, die falschen Worte zu benutzen, Angst davor, selbst zur Zielscheibe zu werden. Und das hindert, glaube ich, auch viele daran, sich zu äußern. Solidarität und Mitgefühl für die Opfer dieses Terrorangriffs auf Israel verhindert ja nicht Mitgefühl für die Opfer in Gaza. Aber ich meine, vor allem hier in Deutschland dürfen wir unsere Verpflichtung für ein friedliches Miteinander nicht relativieren.
Der Intendant vom Staatstheater Cottbus, Stefan Merki. Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Tansania eine Aufarbeitung der gemeinsamen Kolonialgeschichte angekündigt. Er sagte bei einem Treffen mit Präsidentin Hassan in Dar es Salaam, ihm sei wichtig, dieses dunkle Kapitel zusammen aufzuarbeiten. Dafür wird Steinmeier auch in die Stadt Songea reisen, wo er die Gräber der Opfer des Maji-Maji-Aufstands besucht und deren Nachfahren treffen will. Der Historiker Jürgen Zimmerer sagte im Deutschlandfunk Kultur, das sei überfällig.
Man muss das heute eigentlich als Vernichtungskrieg nennen. Das heißt, es werden Ernten verwüstet. Es wird eben damit auch Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt. Und am Ende sterben etwa 300.000 Leute. Das muss man sich mal vorstellen. In dem ungleich bekannteren Genozid an den Herero-Nama in Deutsch-Südwestafrika gehen wir von etwa 80.000 Toten aus. Maji Maji ist nie so in die deutsche Öffentlichkeit ins Bewusstsein gedrungen.
Jürgen Zimmerer, Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg. Der Deutsche Bibliotheksverband hat sich gegen die geplanten Etatkürzungen für die Bundeszentrale für politische Bildung ausgesprochen. In Zeiten von Falschinformationen, in denen immer mehr Menschen antidemokratische Haltungen teilten, sende die Bundesregierung mit den vorgeschlagenen Kürzungen ein falsches Signal, teilte er mit. Der Haushaltsentwurf sieht vor, den Etat für die Bundeszentrale von rund 96 Millionen Euro in diesem auf knapp 76 Millionen Euro im nächsten Jahr zu senken. Die Entscheidung im Bundestag fällt im Dezember.
Frederik Wirwig mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt über 500 Jahre zurück und finden Kunst, die heute noch aktuell ist, im Städelmuseum in Frankfurt. Holbein und die Renaissance im Norden, so heißt eine neue große Ausstellung zu deutschen Meistern aus der Zeit. Mit Schwerpunkt Augsburg, aber global gültig. Da wären unter anderem Hans Holbein der Jüngere, Hans Holbein der Ältere, Hans Burgmeier, Albrecht Dürer, viele andere mehr. Reden wir darüber mit dem Kurator Jochen Sander. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vielleicht beginnen wir gleich mal mit einem Highlight oder was zumindest als eines der Highlights gilt, nämlich eine Madonna von Hans Holbein, dem Jüngeren. Was hat es mit diesem Bild auf sich?
Es ist eine Schutzmantel-Madonna, insofern ein erzkatholisches Bild. Der Auftraggeber war entsprechend auch einer der letzten Anhänger des katholischen Glaubens im reformiert gewordenen Basel. Und dieses Gemälde zeigt eben seine Familie im Schutz des Mantels der Gottesmutter mit dem Kind auf dem Arm. Das ist zum einen eine unglaubliche Naturbeobachtung, eine unglaubliche Fähigkeit von Holbein, die Figuren lebendig zu charakterisieren. Die Stifter natürlich zum einen in einer ganz und gar von niederländischer Kunst, seit Van Eyck im Grunde genommen, entwickelt, einer detailrealistischen Wiedergabe, die etwa bei Meyer selbst den Bartanflug präzise ins Bild setzt. Oder bei seiner Tochter die kostbar hochgesteckten Haare unter einer Haube, unter einem reich bestickten Band. Und das andererseits bei den heiligen Figuren eine unglaubliche, subtile Adaption dessen, was Leonardo etwa mit Sfumato, mit diesem etwas rauchigen Konturen, gleichzeitig mit einem hohen Maß an Idealisierung der Gesichtszüge gemacht hat. Und schließlich eine atemberaubende Naturbeobachtung. Die Maria hält ihr Kind, ihren Sohn, im Arm und dieses Kind, ein kleiner Junge, vielleicht ein, zwei Jahre alt, der fremdelt mit uns, die wir jetzt in diesem Moment vor dieses Gemälde getreten sind. Und er nimmt uns wahr und er streckt die Hand zu uns aus in einer absolut großartigen Geste, die jeder kennt, der ein vergleichbares Kleinkind im Arm seiner Mutter schon mal gesehen hat, was auf sie selbst so reagiert hat. Komm zu mir und gleichzeitig geh weg. Einerseits einladend, andererseits abweisend. Und das ist aus der Perspektive eines Gemäldes um 1500, eines Gemäldes, was als religiöses Bild funktionieren sollte, natürlich etwas, wo die zeitgenössischen Betrachterinnen und Betrachter nicht gesagt haben, oh, der sieht ja aus wie der kleine Junge meiner Schwester oder unserer Nachbarin, sondern das ist Christus, das ist der Erlöser, der letzten Endes über das Seelenheil jedes Einzelnen entscheidet. Und insofern wird damals mitgedacht in dieser Geste einerseits das Einladende des Weltenrichters, der die Erlösten in den Himmel ruft, und gleichzeitig der zurückweisende Gestus des Weltenrichters, der die Verdammten in die Hölle expediert.
Aber es wirkt ja meistens dann auf den Betrachter von heute, der vielleicht auch nicht unbedingt die christliche Ikonografie sofort parat hat oder nicht parat haben möchte, sondern vielleicht eher die menschliche Dimension sehen will, einfach vielleicht auch als ein sehr gelungenes, lebendiges, echtes Porträt von Menschen?
Richtig, das ist genau der Punkt. Wir brauchen nicht diese Kenntnis, dass das noch diese religiöse Unterfütterung hat, sondern wir sehen eine unglaublich menschlich anrührende Darstellung einer Mutter mit ihrem Kind und eines Kindes, was auf uns als Betrachterinnen und Betrachter in diesem Moment just reagiert, so wie ein solches Kind in dem Alter auf uns reagieren würde, wenn es live mit seiner Mutter vor uns auftauchen würde.
Dann haben wir da dieses Highlight und dann haben wir ja noch viele weitere Werke, die Sie dort in der Ausstellung zeigen, die hoffentlich nicht im Schatten stehen werden. Was würden Sie gerne noch betonen?
Die Ausstellung schildert den absolut großartigen Aufstieg und die großartige Entfaltung der Künste, nicht nur der Malerei, sondern auch der anderen Künste in Augsburg in der Zeit zwischen 1480 und 1520, 1530. Und der junge Hans, wie gesagt, in Augsburg geboren, in der Werkstatt seines Vaters ausgebildet, der hat natürlich genau verfolgt, was in Augsburg um diese Zeit stattfindet. Augsburg ist eine der bedeutendsten Handelsmetropolen Deutschlands zu dieser Zeit, weit bedeutender als etwa München, das ist damals nur eine kleine Residenzstadt. Augsburg ist der Endpunkt, wenn ich das so salopp sagen darf, der Seidenstraße diesseits der Alpen, alles was über das Mittelmeer nach Venedig an Luxusgütern, an Textilien, an Gewürzen und so weiter nach Europa hereinkam, was weiter nach Norden sollte, das wandert nach Frankfurt oder nach Krakau oder nach Köln oder nach Antwerpen über Augsburg. Das ist der erste Handelsort. Und diese Stadt ist unglaublich reich. Die Großkaufleute sind bald auch hochgewiefte Banker, allen voran die Familie Fugger, die ein gigantisches Vermögen zusammentragen und im Grunde genommen den deutsch-römischen Kaiser Maximilian und seinen Nachfolger Karl den V. finanzieren. Und das alles zusammengenommen bedeutet, dass diese Stadt ein enormes Potenzial für Künstler darstellt, die eine enorme Nachfrage haben, in denen Künstler, ähnlich wie im Florenz der Medici, beginnen können, angesichts der Größe der Nachfrage, einen sehr persönlichen Stil zu entwickeln und einen sehr spezifischen Auftraggeberkreis zu adressieren. Da müssen nicht zwei Künstler alle Aufträge, die da kommen, mühsam akquirieren, sondern jemand wie Holbein der Ältere konzentriert sich auf die eher konservativere, auf die eher klerikale Klosterauftraggeberschaft, während jemand wie sein in dem Sinne Konkurrent am Markt, Burgmeier, sehr viel aufgeschlossener ist für Neues, experimenteller ist, viel mehr interessiert ist auch an dem, was zur selben Zeit schon in Italien passiert. Aber beide zusammen bringen sozusagen dieses jeweils Neue, das Niederländische, das Italienische, in eine neue, in eine bis dahin qualitativ vergleichbar nicht gesehene Kunst ein. Und das im Rahmen von Bildhauern, von Bildschnitzern, von Lassmalern, von Waffenschmieden, die Herstellung von Rüstungen, sozusagen das Prestigeobjekt des 16. Jahrhunderts, das, was heute der Porsche oder Lamborghini ist, das ist damals eben eine Rüstung, eine Paraderüstung von der Familie Plattner, der Rüstungsmachern. Auch die sind von Künstlern dekoriert. Also es ist ein Ineinandergreifen aller möglichen Kunstgattungen auf höchstem Niveau.
Haben Sie da noch Beispiele für uns, gerade auch für Gemälde, die Sie vielleicht auch bei der Recherche, bei der Zusammenstellung, bei der Kuratierung dieser Ausstellung ganz besonders beeindruckt haben?
Das ist eine ganze Anzahl von Bildern, die
da. Das dachte ich mir schon, ja.
Ich will eins herausgreifen, was auch einer der Gründe war, diese Ausstellung, die ja anschließend noch ins Kunsthistorische Museum nach Wien wandern wird im Frühjahr, auch besonders begehrenswert für uns machte als Idee, als Konzeption. Das Städel selbst besitzt seit vielen Jahrzehnten die Gemälde des ehemaligen Hochaltars der Dominikanerkirche in Frankfurt. Das ist ein Hauptwerk Hans Holbeins des Älteren. 1500 bis 1505 entstanden, ein Riesenwerk, eine Bildmaschine mit einem ursprünglichen Schreinkasten im Zentrum, in dem farbig bemalte, teilvergoldete Heiligenfiguren, vermutlich die Himmelfahrt und Krönung Mariens, ursprünglich simuliert und dargestellt haben und der dann mit zwei bemalten Flügelpaaren, die man nacheinander öffnen und schließen konnte, dekoriert war mit einem großen Passionszyklus, mit der Leidensgeschichte Jesu und schließlich auf der Außenseite mit der Darstellung der Abstammungsgeschichte der Dominikaner, also der Ortsheiligen sozusagen, der Ortsherren, zusammenbringt. Dieses Riesenaltarwerk ist bereits im Barock vom Altar der Frankfurter Dominikanerkirche heruntergenommen worden, durch ein schönes neues Barockensemble ersetzt. Aber die Bilder sind aufgehoben worden. Die Skulpturen leider nicht. Aber die Bilder an sich sind noch eine gewaltige Bilderflut von Holbein. Und die sind insofern besonders spannend, weil sie zeigen, wie in dieser Zeit ein Altar, wo man erstmal denkt, na gut, das ist doch immer das Gleiche, die immer gleichen Themen, wie ein Altarbild mit seiner Fülle von Bildzusammenhängen auch eine großartig funktionierende Propagandamaschine sind. Warum Propaganda? Nicht nur Glaubenspropaganda im Sinne von, man will die Leute zum Christentum bekehren, das war ja sowieso die Mehrheit der Bevölkerung, sondern stattdessen im Konkurrenzkampf der einzelnen Orden in Frankfurt, da gibt es nicht nur die Dominikaner, da gibt es auch die Franziskaner, da gibt es die Karmeliter, da gibt es eine ganze Reihe weiterer, muss jeder Orden sehen, jede Kirche sehen, dass sie möglichst viel an Stiftungen, an Spenden, an Geld einwirbt. Und dort wird beim Dominikaneraltar auf sehr effektive Weise aufgrund der Bedürfnisse des Ordens im Grunde genommen deutlich gemacht, von Holbein gemalt, argumentativ vorgetragen, warum die Dominikaner besonders effektiv sind für die Vermittlung des Seelenheils. Und wie Holbein das macht, das ist schon ein ausgesprochen eindrucksvolles Unternehmen, wie er im Grunde genommen vor Augen führt, wie Maria und Jesus selbst die Dominikaner besonders bevorzugt, sie auszeichnet. Und gleichzeitig ist dieser Altar ein erstaunliches und etwas erschreckendes Beispiel, wie ein solcher Altar auch als Propagandamaschine benutzt wird, um in diesem Fall antijüdische Sentimente zu schüren. Die Dominikaner waren auch als Inquisitoren unterwegs. Ihre Kirche in Frankfurt lag direkt neben dem Ghetto, dem Judenviertel in Frankfurt. Und wie hier die traditionellen Bilder der Juden in der Passionsgeschichte weit über das normale Maß hinaus in eine aggressive, denunziatorische Form überspitzt dargestellt werden, das ist schon eindrucksvoll. Es ist nicht schön, aber es ist eindrucksvoll zu sehen, wie Kunst um diese Zeit auch instrumentalisiert wird, wie sie eingesetzt wird, um Messages zu vermitteln.
Ja, also auch ein Dokument des Antisemitismus, der auch uns ja leider bis heute und gerade in diesen Tagen ganz besonders beschäftigt.
Allerdings.
Ja. Jochen Sander, Kurator im Städelmuseum dieser beeindruckenden Ausstellung über deutsche Renaissance-Malerei im Zentrum Hans Holbein der Jüngere, der Ältere, Hans Burgmeier, Albrecht Dürer und viele weitere Werke. Insgesamt 180 sind zu sehen bis zum Februar. Und ich glaube, ich muss gar nicht viel Erfolg mit dieser Ausstellung wünschen. Das dürfte eine sehr erfolgreiche Ausstellung werden. Kann man, glaube ich, schon so ein bisschen fast schon vorprogrammieren als Blockbuster, oder?
Wir lassen uns überraschen in den Zeiten nach Corona. Wir hoffen natürlich, dass wir ein Publikum finden. Wir hoffen, dass wir diese extrem spannende und künstlerisch überragend großartige Zeit so interessant haben aufbereiten können, dass viele Besucherinnen und Besucher heute genau das interessant finden werden.
Jochen Sander, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und eine Tradition aus dieser Zeit ist es, auch Kirchenfenster zu gestalten, aber das braucht es ja auch heute noch. In Hannover wurden heute umstrittene Kirchenfenster von Markus Lüberts eingeweiht, aber nicht, weil sie künstlerisch umstritten gewesen wären, sondern wegen des Förderers Gerhard Schröder. Bastian Brandau war für uns dabei.
Und wenn die Welt voll Teufel wäre, das von Reformator Martin Luther verfasste Lied war gleich zweimal zu hören, heute in der Marktkirche in Hannover. Während des Reformationsgottesdienstes selbst und auch während des Festakts zur Einweihung des von Markus Lüperts gestalteten Reformationsfensters. 13 Meter ist es hoch, auffällig bunt neben den sonst transparenten Fenstern der seitlichen Kirchenwände. Weiß gehalten ist der dargestellte Martin Luther, barfuß im Mönchsgewand. Er nimmt das untere Drittel des Fensters ein. Luther habe sich schon früh selbst ins Bild gesetzt, unterstützt von Künstlern seiner Zeit, referiert Philosoph und Lüpertz-Experte Heinrich Heil während des Festakts.
All das nimmt Markus Lüperts auf und macht sich sein Bild vom Reformator. Hier male ich und will nicht anders. Selbstbewusst verkündet er, die Künstler haben Gott geholfen, die Welt ins Erscheinen zu bringen. Gleichwohl fühlt sich Lüperts ein, greift auf die historischen Zusammenhänge zurück, zeichnet die Atmosphäre und verlebendigt Martin Luther darin in all seinen Besorgnissen, seiner Wut, seinen Bedenken und Selbstzweifeln.
Die werden symbolisiert von den 5 überdimensionierten Fliegen, die ebenfalls auf dem Fenster zu sehen sind. Sie stehen für den Beelzebub, den Herrn der Fliegen, den Teufel.
Ein beeindruckendes Exemplar setzt Lüperts dem Reformator auf die Brust. Schwer wiegt der Albdruck nahe beim Herzen. Einen Gruß vom Tod überbringt die Fliege. Sie und ihre Schwestern und Brüder fliegen auf alles, was organischen Ursprungs ist und sich in Auflösung und Verfall befindet. Lästige Mahner sind sie, halten uns die Vergänglichkeit vor Augen, so penetrant, wie es nur Fliegen sein können.
Zu sehen ist auch ein Skelett, das an eine Jesusdarstellung erinnert. Blaue Fragmente im oberen Teil lassen den Himmel erahnen. Kleinteilig und detailreich lädt das Fenster zum Anschauen und Interpretieren ein. Prägend aber sind wohl die Insekten. Hannover habe jetzt ein Fliegenfenster, beginnt Regionalbischöfin Petra Bahr ihre Ansprache.
Die Welt ist voll Teufel. Teufel haben in Butscha gewütet, jener Stadt, die Symbol wurde für den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo der blanke Vernichtungswille sich in bestialischer Gewalt gegen Frauen, Kinder, Alte zeigte.
Altkanzler und Russland-Lobbyist Gerhard Schröder hatte 2016 das neue Kirchenfenster initiiert und seinen Freund Markus Lüpertz dafür als Künstler gewonnen. Das war schon damals umstritten. Wladimir Putin hatte bereits völkerrechtswidrig die Krim annektieren lassen. Heute sitzt Schröder zufrieden in der ersten Reihe der Marktkirche.
Wenn man das Fenster sieht, dann soll man Respekt vor der großen Kunst haben, die dieses Fenster ohne Zweifel bedeutet. Und deswegen, der Kunst wegen, ist eine Bereicherung für die Kirche, für die Stadt Hannover. Und das ist letztlich das Verdienst von Markus Lüpertz. Ich habe einen kleinen Beitrag dazu leisten können, aber wirklich nur einen kleinen.
Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 hatte der Kirchenvorstand entschieden, das von Schröder gespendete und eingeworbene Geld an die Ukraine-Hilfe weiterzuleiten oder an die Spender zurückzuzahlen. Um das Fenster einzubauen, sei die Gemeinde finanziell in Vorleistung gegangen, sagt Martin Germeroth, Vorsitzender des Kirchenvorstands.
Und wir bemühen uns darum, Bürgerinnen und Bürger Hannovers anzusprechen, ob sie dieses Vorhaben nicht durch eine Spende unterstützen können. Und dankenswerterweise ist es so, dass wir schon eine große Spende bekommen haben und dass sich eine weitere größere Spende ankündigt. Und das macht uns Mut zu hoffen, dass es auch gelingen wird, den restlichen Betrag zusammenzubekommen.
Etwa 150.000 Euro für das Fenster und 50.000 für den nun erfolgten Einbau. Spenden, die potenziell auch aus dem Kreis derer kommen könnten, die sich heute in der Kirche drängten, um Gottesdienst und Festakt zu erleben.
Also erstmal finde ich es einfach toll, dass ich es mir jetzt heute hier angucken kann, nachdem ich schon ganz viel weil das für und wieder gehört hat. Ich finde es schon faszinierend, die Aufteilung, die Farben.
Es ist sehr ausdrucksstark, dieses Fenster, sehr protestantisch. Und mir gefällt es inzwischen gut. Und die heutige Veranstaltung trägt dazu bei, dieses Fenster noch in einen ganz anderen Rahmen zu setzen. Und das gefällt mir sehr.
Man kann das auch gut in unserer Zeit politisiert betrachten. Also es ist schon über das, was vielleicht gewollt war, hinaus deutungsfähig.
Kontrovers ist das heute eingeweihte Fenster. Ob es auch Touristen anziehen wird, wie etwa das Gerhard-Richter-Fenster im Kölner Dom, wird sich zeigen.
Bastian Brandau über ein neues Kirchenfenster in Hannover, das eine schwierige Vorgeschichte hat. So, der November ist da. Gregor Sander schaut in die Feuilletons des 1.11.
Wollen wir lieber Millionen glücklicher Freizeitsportler oder Fußballweltmeister sein? Diese Frage wird in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Uwe Ebbinghaus gestellt und sie kann im Lande des vierfachen Fußballweltmeisters und der zweifachen Fußballweltmeisterinnen durchaus als ketzerisch gelesen werden. Oder etwa nicht? Markus Hirte, Leiter der Talentförderung beim Deutschen Fußballbund, erklärt es so. Aus seiner Sicht spielte Fußball-Deutschland in der Kinder- und Jugendarbeit international zuletzt der Musik hinterher. Das europäische Ausland praktiziere altersgerechtere Spielformen schon seit Jahren und sei damit sehr erfolgreich. Man wolle in den unteren Altersklassen also das Gewinnen und den Wettbewerb durch Turniere ersetzen, die eher Festivals gleichen oder, wie es Hirte ausdrückt, im Grunde wolle man die Stärken des Straßenfußballs für die Vereine nutzbar machen. Trainer seien beim Kinderfußball künftig nicht mehr als Coaches gefragt, sondern als Spielfeldbegleiter. Ob bei so viel Spaß am Ende dann später ein Weltmeistertitel herauskommt, ist schwer vorauszusagen. Der Leistungswille der jungen Generation wird in der FAZ allerdings nicht angezweifelt. Noch nie war die junge Generation so leistungsbereit wie heute. Das zeige der Fitnessboom. Sie sei allerdings nicht mehr so vergleichsbereit wie frühere Generationen. Medaillen und das nationale Abschneiden bei Wettkämpfen seien ihr nicht mehr so wichtig. Aber braucht man nicht so einen eisenharten Leistungswillen, um es ganz nach oben zu schaffen? So wie Sandra Hüller, die im September auf dem Cover des Hollywood Reporter zu sehen war? Schauspielerin des Jahres, Fragezeichen, stand darunter und was sagt Hüller im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel? Ich habe noch nie Ambitionen gehabt. Wie bitte? Kein Leistungswille, also auch bei Deutschlands vielleicht bester Schauspielerin? Sie erklärt Claudia Reinhardt ihre bisherigen und zukünftigen Rollen so. Ich habe darauf ja keinen Einfluss. Entweder mir wird etwas angeboten, was mir gefällt oder nicht. Ich gehe da aber nicht mit besonderen Erwartungen ran. Sie hätte auch antworten können, Hollywood kann mich mal, aber stattdessen verpackt sie ihre Reaktion auf die Goldene Palme für ihren aktuellen Film Anatomie eines Falls, das Hollywood Reporter Cover und eventuelle Oscar-Nominierungen als beste Schauspielerin in die folgenden Worte. Durchbruch hört sich ja immer so an, als hätte man irgendwas gemacht, um das zu erreichen. So habe ich darüber aber nie gedacht. Dass periodisch wiederkehrende körperliche Beschwerden den Leistungswillen etwa der Hälfte der Bevölkerung minimieren können, lesen wir in der Menstruationskolumne der Taz PMS Ultras. Sarah Lorenz beschreibt das so: In der Woche vor dem Blut traue ich allen alles zu. Und das wirkt sich dann so aus. Noch 7 Tage, sagt meine Zyklus-App, die denkt auch, sie ist allwissend, soll mich in Ruhe lassen. Alle sollen mich in Ruhe lassen. Außer der niederländische Schlagersänger Heintje, der singt im Hintergrund und behauptet, meine Tränen seien auch seine. Danke, Heintje, du Gütiger. Ob Heintje Hören in dieser Situation nur beruhigt oder auch die Leistung steigert, verrät die Taz-Autorin nicht. In der Tageszeitung Die Welt finden wir noch ein drastisches Beispiel für die Verweigerung von Leistung und Eigenständigkeit in Italien. Dort wird allerdings noch per Gericht dagegen vorgegangen. Eine Mutter aus Pavia in der Nähe von Mailand verklagt ihre beiden erwachsenen Söhne darauf, auszuziehen und bekommt Recht, berichtet Marc Reichwein. Die Richterin kannte für die 40- und 42-jährigen Brüder keine Gnade und lieferte dafür diese Begründung. Es gebe kein Recht, wonach ein erwachsenes Kind wegen familiärer Bindung unbefristet und gegen den Willen der Eltern in der Wohnung bleiben kann, die ausschließlich den Eltern gehört. Ob sich das Ende des legendären Hotel Mama in Italien auf die Leistung des 4-maligen Männerfußballweltmeisters auswirken wird, bleibt abzuwarten.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 1. November. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast mit Wladimir Balzer.